28 Runden sind gespielt in der Super League. Der FC Basel beweist, dass mit einem neuen Trainer alles besser werden kann. Der FC Sion beweist, dass mit einem neuen Trainer alles noch schlechter werden kann. Die Young Boys beweisen, dass ihnen der Schweizer Cup herzlich egal ist. Und wir fragen uns, ist jetzt der Moment gekommen, wo die Führungsspieler beim FCB beweisen, was die Basler alles können? Weiss der FC Zürich, dass er im Moment ein Kandidat für einen Barrageplatz ist? Und ist der Fabio Celestini ein guter Trainer, weil er spektakulär spielen lässt? Oder ein schlechter Trainer, weil er spektakulär spielen lässt? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Aus dem Wallis meldet sich wieder einmal der Samuel Burgener. Samuel, 12 Tage Textchef vom Walliser Boot. Erstens, hast du schon mehr erreicht als der Marco Walker in seiner Zeit als Trainer beim FC Sitten? Und vor allem, glaubst du, dass du länger im Amt sein wirst als er?
Das ist eine sehr böse Frage. Also, meine Bilanz ist sicher ein bisschen besser als die von Marco Walker, was aber einfach nicht schwer ist. Da müssen wir ehrlich sein.
Dann meldet sich aus der alten und bald wieder neuen Meisterstadt Bern, der Dominik Wiemann. Dominik, wie viele Seiten Meisterbeilage haben wir letzte Woche noch schnell geschrieben, die jetzt halt noch nicht gekommen sind, aber dann erst nächste Woche kommen?
Ja, also zuerst waren es 12 Seiten Plan, aber im Verlauf von Wochen, wo da immer mehr Texte zusammengekommen sind, sind wir dann noch auf 16 rauf. Ja, und die wären eigentlich mehr oder weniger auch fast alle fertig gewesen am Samstag, wo uns dann aber Lugano mit dem Sieg gelöst hat und uns dann eigentlich, oder vielen Leuten zumindest, einen freien Sonntag hat beschert.
Gut, und auch aus Bern ist der Kai Voss wieder dabei. Kai, wir haben es gerade vorher davon gehabt und ich stelle jetzt die Frage hier öffentlich. Bist du einer von diesen Hintermännern von David Degen? Hast du dein hart erschüttete Geld investiert oder in einen Kauf vom FC Basel?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Nein, also meine Aktien kaufe ich an der Börse und ja, also das habe ich nicht gemacht.
Der Dominik hat mir aus St. Gallen geschrieben, wir sollen doch ein bisschen weniger über das Basel-Chaos reden und ein bisschen mehr über den Fußball. Und lieber Dominik, wir haben uns in dieser Sendung wirklich daran gehalten. Ehrlich, wir reden über den Sport und alle Clubs von der Super League. Aber ich muss halt trotzdem noch die neuesten Entwicklungen aus Basel mitnehmen, die wieder einmal kurz nach der Aufnahme von diesem Podcast passiert sind. Wer genug von Basel hat, der spult jetzt einfach ein bisschen weiter. Was heute in Basel passiert ist, ist Folgendes. Der Bernhard Burgener hat juristisch zurückgeschlagen. Zuletzt hat ja der David Degen mit einer super provisorischen Verfügung bei Gericht verhindert, dass der Burgener seine Aktien an eine Briefkastenfirma namens Basel Dream and Vision verkauft. Eine Firma notabene, wo der Bernhard Burgener selber Mitbesitzer ist, zusammen mit einer englischen Vermögensverwaltungsfirma. Der David Degen ist der Meinung, dass er das Recht hat, Bernhard Burgener seine Aktien für 16,4 Millionen Franken abzukaufen. Das ist der Preis, den der Burgener auch von der Dream and Vision bekommt. Darum hat sich der Degen ja auch schon vor zwei Wochen als rechtmässigen FCB-Besitzer ausgerufen. Jetzt schlägt also der Bernhard Burgener zurück. Er lässt mitteilen, dass eine andere Klausel mehr Gewicht hat als das Vorkaufsrecht von David Degen, und zwar eine sogenannte Drag-Along-Klausel. Die bestimmt, dass ein Minderheitsaktionär, hier also der David Degen, kann gezwungen werden, seine Aktien zu verkaufen, wenn das der Mehrheitsaktionär, hier also der Bernhard Burgener, auch so macht. Die Mitteilung von der FCB Holding ist ähnlich grossartig wie die der David Degen vor zwei Wochen rausgelassen hat, als er sich zum FCB-Besitzer ausgerufen hat. Die Holding schreibt, dass sie im Verkauf der Aktien von David Degen an der Basel Dream and Vision zugestimmt haben. Und das ist darum so brillant, weil ja der Bernhard Burgener zusammen mit seinen Freunden Peter von Büren und Karl Odermatt einfach so über die Aktien von David Degen verfügt. Ganz ehrlich, ich wäre bei dieser Sitzung ganz gern Müsli gewesen. So Drag-Along-Klauseln kommen übrigens ursprünglich aus den USA und sind gar nicht so selten, gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen, wenn man hier verhindern kann, dass sich irgendwie die Aktien zu fest aufteilen und verzetteln. Beim FCB hat das für mich jetzt als juristische Laie ein bisschen Geschmäckchen von einem Taschenspielertrick, weil wenn der Bernhard Burgener den David Degen zum Verkauf von seinen Aktien kann zwingen kann, wenn er die Aktien an sich selber weiterverkauft, warum hat er ihm dann ein Vorkaufsrecht eingeräumt? Also ein Recht, das der David Degen ja gar nicht nutzen kann, sollte man ihn durch die Drag-Along-Klausel tatsächlich zum Verkauf von seinen Aktien zwingen können. Aber wie gesagt, das ist meine Laienmeinung. Ich gehe schwer davon aus, dass sich da ein paar Juristen damit werden beschäftigen und ein paar Anwälte ein paar Pätzchen verdienen. Es wundert auch nicht, dass die Seite von David Degen schon gegenüber der Basel-Zeitung festgehalten hat, dass sie das Ganze etwas anders sieht. Der Degen ist immer noch der Meinung, dass er das Recht hat, Bernhard Burger noch die Aktien abzukaufen. Und so scheint klar, es dürfte mindestens bis zum ersten Gerichtstermin vom 11. Mai dauern, bis klar ist, wer denn jetzt wem seine Aktien an wen verkaufen muss oder halt darf. Und damit gehen wir zurück zum Sport. Und ich höre euch die Wahl, bei welchem Match sollen wir denn starten?
Ja, Abstiegsschneller.
Also kann man aus allen fünf wählen, oder was?
Ich kann aus allen fünf wählen. Ich finde, wir machen heute alle fünf Matches. Es ist bei allen eigentlich um etwas gegangen.
Ja, wir können schon beim Abstiegsschneller anfangen. Ja.
Also, dann fangen wir doch an mit Marco Walker.
Wir haben jetzt unter mir den dritten Match alle ähnlich. Und jetzt ja, müssen wir natürlich hier wirklich noch mal daran arbeiten, dass einfach, ja, wenn irgendetwas Kleines passiert, dass man nicht auseinanderbricht. Aber ja, eben, dort sind wir dann bei einem Thema, das einfach so weitläufig ist, dass es nicht so einfach ist, zu behandeln. Aber ja, also jetzt der Frust ist gross, der wird ja auch noch behalten heute und morgen. Und nachher gilt der Fokus auf die restlichen Spiele.
Der Trainer vom FC Sion nach dem 0-3 von seiner Mannschaft beim FC Vaduz, 6 Punkte Rückstand jetzt auf Vaduz und auf dem Barrageplatz. Samuel, go!
Ja, eine Stunde, oder?
Nein, wir machen es. Mach es ein bisschen kürzer.
Also, es ist sehr ein schwerer Sonntag gewesen. Ich habe den Match geschaut und mir in der Pause gesagt, wie um Himmels Willen ist es möglich, dass der FC Vaduz mehr als 10 Punkte hat. Gut, dann geht das in die zweite Halbzeit rein und irgendwann begreife ich oder fange an zu begreifen, dass da mannschaftliche Geschlossenheit ist, dass da eine Verbindung ist zwischen den Linien, dass da eine Taktik vorhanden ist, dass da eine mentale Robustheit ist, dass da eine körperliche Fitness bei denen da ist, dass da ein ungemeiner Wille da ist, sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen. Und dann begreife ich so einen Verlauf von diesem Match. Und das war wirklich so eine Art spirituelle Erfahrung. Das sind ja alles die Sachen, die fehlen im FC Sion. Und es ist so logisch geworden, dass irgendwann der Nackenschlag kommt. Und er ist dann gekommen, deftiger als erwartet, mit 3 Goal. Ja, und im Schluss eigentlich alles logisch. Der FC Sion war ein bisschen die bessere Mannschaft gewesen, aber derart unzwingend, derart überhaupt nicht präsent zwischen den Linien, derart harmlos in der Offensive. Ja, es war ein neuerliches Desaster gewesen. Und die Mannschaft steht exakt an der Stelle, wo sie hingehört, gemäss an der Qualität der Spieler. Und es war noch krass gewesen, die Aussage von den Spielern nach dem Spieler. Tosetti hat gesagt, mit dem FC Thun hätte sie so ein Match nie auf die Art verloren, so leidenschaftslos. Kevin Fickenscher hat gesagt, dass es mehrere Spieler im Team hat, die kein Französisch reden und die wahrscheinlich nicht begreifen, wie schlimm die Lage für den Club ist. Also das sind Auflesungserscheinungen, das müssen wir glaube ich nicht schön reden.
Also die können auch Tabellen nicht lesen, weil sie nicht Französisch können? Oder wie?
Genau.
Kai, was machst du mit dem FC Sion?
Ja, es sieht im Moment sehr bitter aus. Ja. Also, bin ich eigentlich sprachlos. Also, eben die Mannschaft funktioniert und lebt anscheinend nicht. Spielerisch sind sie eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Also, sie haben mir eigentlich einen guten Eindruck gemacht in der ersten Halbzeit. Auch in der zweiten Halbzeit sind sie mehr im Ballbesitz gewesen. Klar sind sie nicht zwingend geworden. Aber ja, wenn nachher so auseinandergehst, nach einem Gegengoal, dann ist eigentlich Hopfen und Malz verloren.
Der Marco Walker hat mich so ein bisschen rotlos gedunkt. Also, es war ein sehr ehrliches Interview gewesen, nach dem Match auf SRF, aber halt auch eins, wo ich gedacht habe, will man das wirklich als Trainer so sagen, sodass man jetzt dreimal gleich verloren hat und dass es halt wahnsinnig grosse Probleme sind, die einen ganzen Haufen Bereich betreffen und dass es jetzt ein bisschen tönt wie, ja, also eine Saison reicht nicht, um das zu reparieren.
Gut, vielleicht hat er ja schon wieder gemerkt, dass er vielleicht im nächsten Match schon wieder nicht mehr Trainer ist. Oder? Also irgendwie.
Ich meine, das ist ja durchaus ein realistisches Szenario.
Absolut. Also die Mannschaft kann ja nicht mehr wechseln. Also bleibt ihm eigentlich mehr oder weniger noch die Option. Also es hat ja auch schon zu half bewiesen, dass er gewillt ist, auch immer wieder die Option zu ziehen. Und ja, also es würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn es schon wieder einen Trainerwechsel würde geben.
Es ist für ihn schon wahnsinnig schwierig. Ich erinnere mich daran, der FC Sion ist vor 3 oder 4 Jahren mit der Rückrunde mit Maurizio Iacobacci, glaube sogar 7 oder 8 Punkte Rückstand Tabellenletzt gewesen. Und man hat aber ganz klar gesehen, dass eine Mannschaft, wenn die explodiert, passiert dann etwas. Das war Matheus Cunha, wo man gewiss hat, er kann noch etwas reisen. Das war der Adrian Rix, also ein verrückter Brasilianer. Andere Spieler, die einfach gewisse Qualität haben. Und bei Marco Walker und bei diesem Team jetzt ist es wirklich nachweislich so, da wird nichts mehr passieren. Also man kann jetzt noch alles Glück von der Welt haben und sich in der Barrage-Platz retten, aber da gibt es keinen Spieler im gesamten Kader, wo man irgendwie noch eine Leistungsexplosion zutrauen kann. Und von dem her ist es ist die totale Auswegslosigkeit, die totale Ohnmacht für den Trainer, der jetzt kommt und sich da auf irgendeine Art sollte bewähren, wahrscheinlich nach 2 oder 3 Matchen doch noch austauscht wird, weil man halt allerletzte Optionen müssen ziehen. Es ist schon alles, ja, es ist sehr schlimm.
Kai, wenn jetzt Christian Constantin anruft und sagt, komm jetzt noch die letzten Match, machst du als Trainer, was würdest du verändern beim FC Sion? Wie würdest du jetzt schütten?
Ja, es ist natürlich sehr schwierig. Es ist klar, dass man gegen Vaduz hat müssen gewinnen, dass man muss etwas machen für Spiele, etwas riskieren. Dass das natürlich Vaduz in Karten spielt, ist irgendwo direkt klar. Dann können sie einfach solid verteidigen. Auf die nächsten Match hingesehen, muss man einfach schauen, dass man defensiv brutal solid steht, ähnlich wie das Vaduz macht. Vielleicht auch versucht, über Standards mal zu Goal zu kommen. Ja, man hat eigentlich schon Spieler, die Qualität haben. Also so ist es nicht. Und ich traue denen auch zu, dass sie die Qualität können auf den Platz bringen können. Also wenn man an einen Guillaume Waro denkt oder an mehrere Spieler, dann ist da schon etwas rum. Oder? Und das Problem ist einfach wirklich ein bisschen wahrscheinlich in diesen Köpfen, dass da so vieles im Argen liegt, auch in der Mannschaft ihnen selber, dass man vielleicht den Glauben gar nicht richtig hat, da noch etwas gross können zu bewegen. Und, also ich würde wahrscheinlich da sicher auch mit einem Sportpsychologen zusammenarbeiten, um genau zu schauen, wo da genau die Probleme sind. Vielleicht auch jemand, der in die Richtung Sozialpsychologie schon Erfahrungen hat.
Aber also, was will einem Guillaume Waro sagen, der Sportpsychologe? Oder
weißt du, es geht nicht um Individualberatung, es geht darum, wieder den Teamzusammenhalt anzubekommen. Weil es gibt ja so viele Faktoren, die da reinspielen, warum ein Spieler nicht die Leistung abrufen kann, die nicht unbedingt jetzt nur mit seiner eigenen Einstellung zu tun haben. Oder? Und ich bin da auch kein Experte in diesem Bereich. Also von dem her kann ich dir auch nicht genau alle Techniken aufklären, wie das vonstatten gehen sollte. Aber ich glaube, dass da sehr viel Potenzial vorhanden wäre, wenn man das so würde, wenigstens versuchen.
Aber für mich ist gar nicht mal defensiv das Problem. Ich meine, in Vaduz, die Goal bekommen sie relativ spät. Sie haben ja vor einer Woche am Ostersonntag so lange das No-No gehalten gegen IBE, bis sie die 86 schrien. Haben natürlich auch sehr defensiv gespielt, aber also das, was ich jetzt von ihnen auch sehe, ist natürlich auch extrem harmlos. Sie haben irgendwie gar keinen Plan gegen vorne.
Null Plan gegen vorne.
Und mir denke, da müssen wir eher den Hebel ansetzen, aber also Marco Walker hat bis jetzt bewiesen, dass er wirklich probiert, über eine sichere Defensive, es aber nicht gelingt, irgendwie zu diesen Resultaten zu kommen.
Das Problem ist natürlich, dass du die Zeit nicht hast, um jetzt noch gross in der Offensive riesen Konzept einstudieren und das ganze System umstellen. Oder? Das ist einfach nicht möglich. Also du musst dich ja auf die einfachen Sachen gleich konzentrieren. Und das ist halt der Kampf, das ist eine defensive Stabilität, das ist das gute Verteidigen bei Standards, defensiv und offensiv halt auch versuchen, gefährlich zu werden mit einfacheren Mitteln. Oder? Dass jetzt da nicht mehr ein Tiki-Taka kannst aufziehen innerhalb von 8 Spielen, das ist logisch. Und dass du vielleicht auch nicht die kreativen Spieler hast, die mit dem Selbstvertrauen die Offensive können beleben können. Ja, an dem kannst du jetzt nichts mehr ändern.
Ich meine, das ist ja alles Make-up-Diskussionen, die wir hier feiern. Also, wir reden jetzt in einem verbliebenen 8 Spiel. Ich glaube, der FC Sion ist als Institution gross genug, euren Abstieg zu verkraften. Aber was sich für mich stellt, sind die ganz grossen Fragen. Also was ändern wir jetzt? Und ich finde schon, es gibt ein paar Punkte, die wir dann mal in der Clubleitung in Martini ansprechen. Also ich muss jetzt unbedingt einen Sportchef haben, im besten Fall der Gelson Fernandes, der Club hat mit Energie beleben, und zwar sofort und mit Fachkompetenz und mit Sozialkompetenz und mit einem Netzwerk. Ich muss unbedingt irgendwann der Alain Geiger als Trainer holen, der sich jetzt über Jahrzehnte bewiesen hat und in Sion nur nie Trainer will, weil er irgendwann als Spieler mit dem Präsident Gossant einen Konflikt hatte. Ich muss unbedingt den Club Frankophon ausrichten. Das heisst, meine Standardsprache in einem Team ist Französisch. Und ich tue nicht nur jedes Jahr 7 Zürcher engagieren. Hallo Kai, wo am Wochenende mit dem Zug heimreisend. Ich tue einen französischsprachigen Trainer organisieren. Ich tue das Kader reduzieren auf 18 Leute. Und jede andere Position wird mit Jungen aufgefüllt. So Sachen.
Was ist denn mit dem Oberwallis? Also wenn du da alle Deutschschweizer raushaust?
Ja, die können ja schon Französisch. Nein, ich meine, es braucht jetzt wirklich, also es geht ja um grundlegende Massnahmen. Wie kann der Club sich irgendwie über die nächsten Jahre eine Existenz sichern? Weil so wie es jetzt ist, geht es ja nicht mehr weiter. Und das muss ja in Kohärenz sein mit der Alleinherrschaft von Christian Constantin. Die ist da, die ist real, die wird sich auch nicht ändern. Aber es ist natürlich unter seinem Schirm ist doch vieles möglich.
Aber und Samuel, das ist ja schon der Widerspruch, den du jetzt gerade hier aufgezählt hast. Also es sind ja spannende Ideen, die du da hast dargelegt. Aber irgendwie all die Köpfe, die du hast genannt, die sehe ich schon gar nicht, sehe ich gar nicht funktionieren mit dem Alleinherrscher CC. Oder? Und ich meine, das Beispiel war ja also auch wirklich die schlimmste Trainerentlassung, die er in den letzten Jahren hat tätig. Das war ja wirklich die von Peter Zeidler, weil dann ist es gelaufen in Sion. Er hat ihn ja kurz, glaube ich, vor dem Cup-Finale entlassen. Vielleicht auch, weil er ihm ein bisschen zu beliebt ist worden, ein bisschen zu gut, ein bisschen zu erfolgreich. Und ja, ich meine, seitdem befindet sich der Club eigentlich mehr oder weniger in einem schleichenden Niedergang, der jetzt mehr oder weniger im Abstieg wird enden.
Ja, absolut.
Lasst uns doch noch auf Vaduz kommen. Auf der Tribüne ist gehangen ein sehr schönes Spruchband. Die Nummer 1 am Rhein sind wir, oder irgendwie so etwas. Kleiner Gruß auf Basel. Habe ich sehr schön gefunden. Ich glaube, was in Vaduz auch noch ist, Vaduz hat einen sehr lustigen Heimvorteil, und das ist der Wind.
Der Pfui.
Mhm. Genau. Da ist mir schon gegen den FCZ aufgefallen. Und dann spielen sie so eine Halbzeit gegen den Wind. Und dann sehen sie ja ganz, denkst eben genau so wie du, Samuel, was machen die eigentlich? Was ist, also, aber die warten einfach, bis sie den Wind im Rücken haben. Und der ich weiß jetzt nicht mehr, was es war.
Der Obexer, eine Flanke, oder, die zum Schuss wird, oder?
Nein, es hat nach dem Match hat es auch ein Spieler gesagt, jo, halt so unser Spiel mit hinter die Linie kommen und so, ist halt schwierig gegen den Wind, aber nachher in der zweiten Halbzeit, da kann man sie dann so richtig führen bölzen und dann läuft das dann schon, oder? Das ist irgendwie, sie kennen ihren Wind und sie haben jetzt halt den Milan Gajic, der die Ball einfach super in die Zone reinbringt, wo es gefährlich wird bei Standards. Und was das Faszinierende ist, an Vaduz. Man hat ja jetzt das Gefühl, oder, sie retten sich jetzt mit Standards. So viele Goal haben sie eigentlich noch gar nicht geschossen. Es sind, glaube ich, nur 9. Und sie haben am wenigsten Abschluss nach Standards von der ganzen Liga. Aber einfach die sie haben, sind einfach gar nicht so schlecht, oder?
Ja, also der Milan Gajic hat einen riesen linken Fuß. Ich habe mal mit ihm kurz zusammengespielt, glaube ich, bei GC ein halbes Jahr.
Du magst mich nicht genau erinnern, gell, bei all diesen Clubs. Also beim FCB ist es nicht gesehen.
Nein, genau.
Gajic finde ich noch ein lustiges Beispiel. Ich meine, jetzt ist es ein bisschen besser, aber gerade im Herbst hat er ja schon eher so ein bisschen unter Freizeitsport ist er gelaufen.
Was nein, er ist mega schwer verletzt gewesen.
Ja, schon, aber ich sage, aber ist er zurückgekommen und hat, was das Körperliche betrifft, eben schon eher Mühe gehabt und jetzt hat er sich da so ein bisschen adaptiert. Und, aber für mich ist das natürlich schon ein Sinnbild, Gajic und Vaduz auch, dass sich so ein Team in der Liga kann halten kann, jetzt sogar darum spielt, nicht einmal mehr die Ballast zu spielen. Das hat für mich schon einen starken Ausdruck dafür, dass die Liga einfach schon ja, eher schwach unterwegs ist.
Jetzt haben wir den Kai aber unterbrochen. Du hast noch etwas zum Milan Gajic sagen.
Ja, eigentlich das, was wir schon gesagt haben, eben, dass er die Ball wirklich mit extrem Zug bringt. Ich finde auch, er ist wichtig für das Spiel allgemein. Er ist sehr, sehr sicher am Ball und hat einfach auch die Überzeugung und die Erfahrung, die sie in dem Moment braucht. Oder? Und kann das Spiel so ein bisschen dirigieren und leiten. Und ja, so eine Person fehlt im Moment beim FC Sion schon ein bisschen. Jetzt ist auch noch der Seredie ja nicht verfügbar. Aber ja, das war wahrscheinlich auch ein Unterschied jetzt in dem Spiel, dass man halt wirklich ja, also Spieler hat, die das Spiel entscheiden können und an sich reissen.
Also, gehen wir doch zum nächsten Spiel.
Aber ich glaube, die erste Halbzeit ist gut. Ich habe gewisse Mut gesehen. Wenn wir Goal nicht machen, dann wird es natürlich schwierig. Natürlich hat Servet auch seine Chancen gehabt in der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, es ist ausgeglichen, es war auf Augenhöhe gewesen. Und von dem her, ja, ist es eine positive erste Halbzeit gewesen. Leider kommen wir ins unglückliches Goal über. Ein blöder Ballverlust im Mittelfeld, gerade nach der Pause. Und dann Abstimmungsschwierigkeiten. Und dann haben wir unsere weniger gute Phase gehabt.
Der FCZ-Trainer Massimo Rizzo. Kai, würdest du ihm zustimmen? Hast du einen mutigen FCZ gesehen?
Ja, ich sehe es eigentlich recht ähnlich wie der Massimo Rizzo. Ich finde, er hat das sehr gut analysiert. Ich finde auch, dass sie in der ersten Halbzeit eigentlich mehr fürs Spiel gemacht haben, ohne jetzt unbedingt die absolut zwingenden Tormöglichkeiten zu haben. Aber es war doch wieder mal ein Spiel gewesen, wo sie eigentlich mehr im Ballbesitz waren als der Gegner, wo sie mehr Pass gespielt haben, wo ich auch eine Verbesserung gesehen habe im Aufbauspiel und in der Ballzirkulation. Darum finde ich, haben sie eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt, im Vergleich jetzt halt auch, vor allem auch mit dem vergangenen Spiel. Und ja, dann kommt gerade nach der Pause das Goal, wo sicher ein bisschen ein Knickbruch war. Ja, ich sehe es auch ähnlich wie er, unnötiger Ballverlust. Und nachher ist es halt auch ein Fehler vom Wallner. Er ist noch jung, klar, der darf Fehler machen, aber er müsste natürlich dort beim Schalke, glaube ich. Oder wer schießt das Goal? Ja, der Schalke, oder?
Er zieht jetzt fest in die Mitte dort, oder? Haben wir das Gefühl?
Ja, eben, er müsste eigentlich bei ihm bleiben, weil der Schalke löst sich nachher und er geht nachher auf den Ballführende. Ich glaube, der Walz ist es. Obwohl das eigentlich am Mirling, Hecker und am Kreschel seine Aufgabe wäre. Er signalisiert ihm auch, Gang raus. Und das ist nachher das Abstimmungsproblem, das er anspricht. Und ja, dass sie auf das nachher nicht haben können unmittelbar reagieren, ist auch ein bezeichnend für die Mannschaft irgendwo durch. Dass dann halt auch mal schnell eine Verunsicherung wieder da ist. Und das ist natürlich auch ein Grund, dass sie dort hinten ein bisschen festkleben.
6 Punkte in den letzten 8 Matchen.
Aber ist das nicht alles, also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber ist das nicht alles enorm beschönigend von dieser Situation? Also es klingt ja alles jetzt so gut, auch wenn man jetzt dir zulässt, Kai, könnte man meinen, ja, da stimmt vieles zusammen und man hat es einfach unglücklich verloren, aber ich meine, am 0-1 ist eigentlich nichts unglücklich. Es ist ja alles wirklich selbstverschuldet, muss man sagen.
Klar, ja.
Es hätte ja Angst können laufen. Der Schalke steht dann noch knapp im Offside bei einem Goal. Also ja, jetzt irgendwie da nur aus der Zusammenfassung, muss ich sagen, aber ich habe jetzt überhaupt nicht den Eindruck bekommen, dass der Sieg von Servette unglücklich war. Und ich meine, der Sisse ist in der ersten Halbzeit, ja, das ist eine gute Chance, aber von ihm kann man nicht erwarten, dass er das macht. Ich meine, er ist wirklich die personifizierte Harmlosigkeit. Und er vor Seite links, ja, der klebt dann halt dort ins Aussennetz. Andere Stürme machen.
Ist er so noch ans Goal gekommen?
Er ist, glaube ich, noch ans Goal gekommen. Aber ja, andere Stürme machen das. Da kann man von unglücklich reden oder von einer gegebenen Chance. Aber ich meine, es war echt sinnbildlich für diesen Stürme, dass er dort einfach so vorbeiklebt.
Ich habe gemeint, dass er 6 Meter vorbei ist.
Ich würde auch gar nicht sagen, dass die Niederlage unglücklich war oder der Sieg von Servette gestohlen war. Also Servette war die beste Mannschaft. Das hat man halt auch gesehen. Spielerisch haben sie immer wieder super Lösungen gefunden. Sind viel gefährlicher wurde und auch im Ansatz gefährlicher gewesen. Also Servette hat verdient gewonnen, oder? Das ist nicht so. Ich sage einfach nur, ich habe eine Verbesserung gesehen zu den vergangenen Spielen, in dem Bezug, dass sie einfach wirklich hinten besser rausspielen können oder besser rausgespielt haben, den Ball auch besser können laufen lassen, Spiel zeitweise auch gut kontrolliert haben. Da habe ich eine Verbesserung gesehen. Das heisst aber nicht, dass sie die bessere Mannschaft gewesen sind als Servette, weil das ist nicht so.
Also bei dem Gegengoal, bei dem 0-1, gerade direkt nach der Pause, habe ich mich einfach wahnsinnig an Ludovic Magnan Fußball erinnert. Ballverlust auf höhere Mittellinie, 3 Zürcher gegen 1 Genfer. Der Genfer hat den Ball und dann ist wieder ein riesiger Raum, natürlich logisch, also es ist ein Ballverlust in einer gefährlichen Zone, riesiger Raum vor dem eigenen Strafraum, Blerim Djemaili, der dort auch nicht irgendwie, weiß auch nicht, so irgendwie so ein bisschen passiv wirkt. Man hat das Gefühl, der Pass quer könnte man irgendwie noch verhindern. Und dann der Fehler vom Außenverteidiger, der ja auch ein Klassiker ist vom FCZ, oder? Zu fest in die Mitte ziehen und dann das Goal. Irgendwie hat mich das erinnert an am Spiel unter dem Ludovic Mannen gegen Servet vor einem Jahr oder so. Also.
Ich finde es sehr interessant, wie so in unseren Diskussionen immer wieder aufflackern, dass man vom FCZ eigentlich mehr erwartet. Und das ist natürlich mit dem Wording vom Präsidenten ein paar auch zu tun, dass man sich so ein bisschen als Spitzenklub sieht. Das hat mit der Rhetorik von Ludovic Magna stark zu tun gehabt. Und auch wie er in diesem Podcast gesehen, der FC Zürich immer noch so ein bisschen höher, als dass er tatsächlich ist. Und die Wahrheit ist halt einfach, das ist ein durchschnittliches Superleague-Team und auch nicht mehr. Das zeigt sich auch da drin, dass ein Benjamin Cololli, der immer überall hochgehypt wird, eigentlich auch sehr viele durchschnittliche Matches hat. Muss man sagen, dass sich auch viele andere Spieler in dem Team nicht weiterentwickelt haben, unter verschiedenen Trainern. Und ich glaube, wir müssen auch wir hier in der Runde begreifen, dass der FCZ einfach sehr biedere Truppe ist in der Liga. Und dementsprechend müssen wir die Erwartungen wie so ein bisschen abschrauben.
Das ist absolut richtig, aber es ist doch jede Mannschaft außer IB absoluter Durchschnitt. Oder? Und wenn ich jetzt von Dutz sehe, was die mit ihren Mitteln zustande bekommen, also ja, wieso kann man das nicht, ja, oder auch Lugano, wieso kann man das nicht auch von einem FCZ erwarten? Also ich sage nicht einmal, dass sie punktemäßig müsste besser dastehen, überhaupt nicht. Aber spielerische Elemente, wo mir jetzt wirklich die ganze Saison eigentlich gefehlt haben und wo ich jetzt aber eine Verbesserung sehe in diesem Spiel, die müssen wir doch anschauen. Wenn ich einem FC St. Gallen zuschaue oder einem FC Luzern, wo jetzt auch nicht eine riesige Qualität in ihrem Kader haben oder jetzt eine so viel bessere Qualität haben, die sind für mich spielerisch einiges besser. Einiges besser, punktemäßig nicht. Aber genau dort muss man ja wenigstens den Hebel ansetzen, dass man ein bisschen kann, mit Hoffnung in die Zukunft schauen kann.
Aber jetzt ernsthaft, also wenn man die Tabellen anschaut und das nächste Spiel ist in Sitte, das ist ein Abstiegskampf. Also das sind jetzt noch zwei Punkte auf Vaduz. Und man muss jetzt klar gegen hinten schauen, oder?
Ja, ich meine, mit einem Sieg kommt sie ja immerhin noch ein bisschen her, wobei, ja, es fällt mir momentan ein bisschen schwer vorzustellen, wie irgendwie sie ja momentan ein Match gewinnen, aber schauen wir mal, was passiert unmöglich in dieser Woche. Aber für mich noch schnell, also das war für mich übrigens so die Szene von diesem Spieltag, wo steht vielleicht auch ein bisschen, oder die Szene steht halt auch ein bisschen sinnbildlich für Qualität in dieser Liga. Ich meine, letzte Minute Serve Konter 3 gegen 0 oder 3 allein auf einen Goalie. Und was macht der Kone? Also, Rückpass. 3, ja, er macht den Rückpass mehr oder weniger auf einen Goalie. Also, absolut grossartig. Wenn ich den Geiger, ich hätte keine Haare mehr gehabt, ich wäre völlig durchgedreht. Ich würde den Kone büssen, ich würde ihn nicht mehr spielen lassen. Aber es ist eigentlich auch sinnbildlich. Wirklich. Also, dass dort daraus kein Goal gibt, ist schon wahnsinnig.
Aber ich wobei, die anderen machen es ihm auch nicht gerade unbedingt einfach. Oder die laufen irgendwie 2 Meter vor ihm her.
Danke, Kai.
Wenn sie anspielt, dann stehen sie im Offside. Ich weiss auch nicht, was die machen. Also, sie könnten ich verlangsamen, kreuzen, irgendeine Option geben. Aber sie sind ja nicht einmal eine Option. Das ist einfach Begleitschutz. Und es ist mir fast wie eine Escorte vorkommen, die vor einer Ausfahrt.
Er kann ihn ja gar nicht abgeben. Er hat ja gar keine andere Möglichkeit. Er muss ja allein in den Abschluss gehen. Also der Ariel Mendy und der Boubacar Fofana, also ehrlich gesagt, Corogone nehme ich da jetzt gerade noch in Schutz. Also gut, der Schuss ist natürlich gut, Kai, so schlecht, wie wenn ich schiessen würde. Aber du kannst doch nicht ins Offside rennen, wenn du zu dritt auf den Goalie laufst. Du musst doch wenigstens auf Ballhöhe sein. Also das ist ja Wahnsinn.
Ja, aber komm jetzt, also ist gut, sie haben es auch nicht gut gemacht. Aber jetzt nehmen wir den Corogone hier nicht noch in Schutz. Also das wäre ja der völlig Wahnsinn.
Nein,
er könnte auch noch ein Zeichen machen, Jungs, bleiben ein bisschen zurück. Also für das alles hat er auch noch Zeit gehabt. Also, das wäre jetzt überhaupt nicht schwer gewesen. Also,
aber eben, die anderen sind genau gleich schlecht wie er. Also es hat gerade gepasst, es sind alle drei völlig katastrophal in den Konter rein.
Gut. Zu Servet? Ja, die haben halt so... Also sie haben eigentlich erst in der zweiten Halbzeit so geshootet, wie man sich das so ein bisschen vorstellt von ihnen. Der Alain Geiger hat nachher gesagt, das ist halt auch noch am Göpp gelegen, wo ja auch noch irgendwie geshootet wird. Oder? Ausser in Bern.
Ja, ich meine, also bei Servet, ja, es ist ja Qualität, aber ein paar wirklich auch, die können shooten, Wals, Schalk, Imeri, der reinkommt, der ein schönes Goal macht, obwohl das ist jetzt schon ein bisschen unglücklich gewesen für FCZ, wie dort der Gemelli noch abfällt, der Stefanovic, Kier vorhin, also Es ist einfach, ja, sagen wir, wenn alle anderen Teams ausser die durchschnittlich sind, ist er muss eher der gehobene Durchschnitt, sagen wir es mal so.
Vom Durchschnitt. Genau. Nein, also sehr coole Mannschaft. Ich finde das wirklich, ist natürlich so körperlich leicht, fragil, aber so Stevanovic, Walz, Eugonia, Imeri, alles eher kleine, dünne Spieler. Das merkt man dann manchmal schon, wenn es härter wird. Aber was die Kultur im Spiel betrifft, sind sie, finde ich, schon neben IB outstanding.
Gut, dann gehen wir weiter. Outstanding, ich glaube, das Spiel von der Runde hat in Luzern stattgefunden. Behaupte ich jetzt einfach mal so aus neutraler Nordwestschweizer Sicht.
Ich glaube, dass es in erster Linie darum gegangen ist, auch für uns Spieler, dass wir einfach eine Reaktion zeigen müssen. Weil es natürlich nicht einfach ist, die Situation für alle. Darum ist es, denke ich, auch heute wichtig, dass jeder individuell auch sehr viel Verantwortung übernimmt. Und wir auch probieren, am neuen Trainer es einfacher zu machen.
Der Valentin Stocker nach dem 4:3 vom FC Basel in Luzern. Dominik, wenn du der Giacos Forza bist, hüllst du ins Kopfküssi oder bissisch irgendjemand in die Wand, wenn du siehst, wie ein Arthur Cabral plötzlich kann rennen wie ein junges Reh, nachdem er vorher irgendwie umeinander geschlichen ist, wie wenn er irgendwie, weiß auch nicht.
Ja, also es ist, also für mich ist es übrigens so, also ich habe Zusammenfassung gesehen, habe ich gestaunt, dass SRF 10 Minuten Zusammenfassung dazu machen kann. Ich habe mich gefragt, oh mein Gott, was kommt jetzt da alles? Aber es war höchst unterhaltsam, musste ich sagen. Also es ist mir irgendwie auch während diesen 10 Minuten nie langweilig geworden. Und der Cabral ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich finde ihn wirklich eigentlich ein super Stürmer. Und das hat er auch nicht mehr so gezeigt, unter dem Sforza zuletzt. Wobei, da muss irgendwie das Sforza irgendwie nicht schon bei jemandem anderem suchen. Das ist einfach seine Schuld. Irgendwie hat er halt, weiß ich nicht, hat er irgendwie die Beziehung nicht mehr gehabt zum Cabral. Ich glaube, eines im letzten Match, als er ausgewechselt wurde, ist irgendwie Körpersprache, ist auch eindeutig von Cabral, was er vom Sforza haltet. Ist eigentlich cool. Also ist wirklich, ich finde ihn einen coolen Stürmer. Er wird oft einfach so ein bisschen auf seine Torjägerqualitäten reduziert. Aber es hat ja gerade in Luzern gezeigt, dass er eigentlich viel mehr kann und eigentlich ein moderner Stürmer ist, finde ich.
Aber er ist ja schon ein bisschen ein launischer Stürmer. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob man jetzt das nur am Giri Sforza zuschreiben, dass er so ein bisschen unmotiviert gewirkt hat. Also er hat auch unter dem Giri Sforza ein paar Spiele drin gehabt, wo er brutal Gas gegeben hat. Also ich erinnere mich da zum Beispiel auch das 0-0 gegen Lausanne, wo er aufopferungsvoll gekämpft hat. Aber ja, das ist, ich habe immer das Gefühl, dass das bei ihm ein Problem ist, dass er nicht sich auf jedes Spiel genau gleich kann fokussieren und auch motivieren. Also, dass er auch die Arbeit macht und vielleicht manchmal sich selber ein bisschen besser sieht als alle anderen und durch das sich dann Sachen rausnimmt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt das Sforza seine Schuld ist, dass er den nicht so angebracht hat, dass er in jedem Spiel Gas gibt und alles Mögliche macht für den Erfolg.
Aber was schon auffällig war, ist ja, nachdem er gegen Vaduz das Gegengoal mit seiner Arbeitsverweigerung bei einem gegnerischen Standard ermöglicht hat, hat er jetzt vor allem in der ersten Halbzeit hat er ja jedes Kopfballduell gewonnen, bei Luzerner Freistössen und Eckball.
Ja, logisch, aber du kannst doch nicht auf das, nur auf den Trainer schliessen aufgrund von diesen zwei Spielen oder weil er jetzt genau in diesem Spiel mehr gemacht hat. Also ja, das ist mir einfach zu einfach. Das ist schon auch dann der Charakter vom Spieler, wo man dann vielleicht muss mal hinterfragen, ja, warum macht er denn das in einem anderen Match nicht und im nächsten Match macht er es, unabhängig, ob jetzt da ein Patrick Rammer an der Seitenlinie steht oder nicht. Und auch Patrick Rammer war 8 Monate Assistenztrainer gewesen. Also er hat ja dort auch die Möglichkeit gehabt, ihn anzubekommen, hat es aber auch nicht geschafft. Also ich glaube nicht, dass das so jetzt nur von einem Trainer abhängt, ob jetzt einer motivierter ist oder nicht.
Samuel ist am Scharen, ja.
Ja, ich bin am Scharen. Da würde ich gerne widersprechen. Ich finde, und ich habe den Match geschaut live, und habe den FCB vor viel mal gesehen, ich finde, es ist sehr klar ersichtlich gewesen, dass da sehr viel Gewicht von der Mannschaft ist abgefallen nach dem Trainerwechsel. Da hat eine geistige Befreiung stattgefunden. Die Befreiung hat sich dann auch in den Fies gezeigt. Und nochmal, das wollen wir hier auch schon diskutieren. Es ist wahnsinnig anstrengend für Spieler, wenn du einen Trainer hast, der so klein Excuse der Ausdruck neben der Spur läuft. Und das hat mir auch beim Giri Sforza am Schluss spätestens das Gefühl gehabt. Und wenn dann mal die Befreiung kommt und man sagt so, jetzt fertig, es kommt etwas Neues, dann fällt wahnsinnig viel Ballast ab. Das kann gerade bei einem jungen Spieler, der Gabriel ist, er ist immer noch sehr jung, kann das einfach zu einer grossen Befreiung feiern. Das kann Reserven freilegen. Und das hat sich exemplarisch gezeigt. Also die Basler, die sind ja in einem völlig anderen geistigen und körperlichen Zustand in das Spiel.
Widerspreche ich dir absolut, weil die ersten 10 Minuten hat man das überhaupt nicht gesehen. Nachher haben sie sich in den Rausch hineingespielt, das stimmt. Und nachher in der zweiten Halbzeit sind wieder die genau gleichen Schwächen zum Vorschein gekommen wie schon vorher. Also individuelle Fehler, die zu Goal führen. Man hat sich ein bisschen mehr hineindrängen lassen. Man hat eine schlechte zweite Halbzeit wirklich gespielt, bis zu dem Siegtreffer dann. Also ja, man kann dann sagen, okay, sie haben die Mentalität gehabt und haben dann gleich noch den Siegtreffer gemacht, anstatt dass sie nochmal eins bekommen. Aber sie haben dann auch einen Penalty verursacht, der verschossen wurde. Also das Spiel haben sie eigentlich wieder genau gleich wie vorher auch aus der Hand gegeben. Und jetzt da zu sagen, das war jetzt eine riesige Befreiung für jeden Spieler. Ich glaube nicht, dass es für jeden Spieler eine riesige Befreiung war. Ich gebe dir da insofern recht, dass es für den einen oder anderen vielleicht eine Befreiung war, wo mit dem Sforza nicht zu Schlag gekommen ist. Aber in einer Mannschaft hast du nie eine einheitliche Truppe, wo alle gegen den Trainer sind, weil viele sind auch für den Trainer und haben sich vielleicht auch gewünscht, dass das Sforza bleibt, weil sie mit ihm ein gutes Verhältnis hatten. Aber was ich dir recht gebe, ist, dass es wahrscheinlich eine Diskrepanz gegeben hat zwischen einigen Spielern und anderen Spielern, was die Beurteilung vom Trainer anbelangt. Und nachher war es vielleicht bei einigen Spielern auch so gewesen, dass sie das Gefühl hatten, ja, jetzt kann es ja nur noch besser werden, jetzt kommt ein neuer Trainer, also ein bisschen sich selbst erfüllende Prophezeiung da auch reingespielt hat. Und eben, ich finde, das ist einfach viel zu einfach, wenn man nachher so einen Sieg einfach nur am Trainer zuschreibt oder am Trainerwechsel.
Nein, das würde ich nicht machen. Ich meine, das ist ja gekoppelt an der Erwartungshaltung. Ich meine, wir erwarten jetzt nicht, dass der FCB auswärts in Luzern plötzlich 3-0 gewinnt und über 90 Minuten überzeugt. Da ist er weiter davon entfernt und so realistisch sind wir euch. Und was die Spieler betrifft, ich sehe schon, dass du als Einzelspieler mit dem Trainer ein gutes Verhältnis kannst haben, aber ich glaube, die sind alle genügend bei sich, auch die Spieler, die es gut haben mit dem Giri Sforza, für zu erkennen, dass es mit dem Giri Sforza in der Konstellation FC Basel nicht mehr ist gegangen. Und darum ist es automatisch für die Spieler, die es eigentlich gut haben, auch eine Befreiung. Also.
Ja, das sehe ich eben anders, weil ein Spieler hat auch immer seine eigenen individuellen Wünsche und im Vordergrund. Also wenn du ein Spieler bist, wo genau weisst, okay, der Trainer setzt voll auf mich und der wird nachher weggenommen, dann kann das nachher auch verunsichern und hemmen. Und ich glaube nicht, dass dann da jeder sich im Klaren ist, okay, mit einem neuen Trainer wird es automatisch besser, weil das wird nicht automatisch besser. Das ist dann vielleicht, wenn man das Gefühl hat, es wird automatisch besser, dann ist es dann auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil man nachher schon ein besseres Gefühl hat und nachher sozusagen das wie anzieht und sich das in einer Gegenwirkung dann exponentiell so ausschafft, dass man dann wirklich vielleicht auch besser wird.
Das Wort exponentiell sehr, sehr gern benutzt in der heutigen Zeit. Für einmal in einem positiven Umstand. Aber jetzt müssen wir uns wieder ernsthaft, jetzt wird der FCB Zweiter, oder? Weil jetzt haben sie Selbstvertrauen wieder, sie wissen, was Goal steht, gut verteidigen können sie immer noch nicht, aber wer kann das schon in dieser Liga?
Das ist doch das Grossartige daran, und das ist das Grossartige am Trainerwechsel jetzt. Ab jetzt sind Fabian Frey, Valentin Stocker speziell, aber auch alle anderen Spieler in diesem Team verantwortlich. Nämlich, dass sie zweit werden, und zwar klare Zweite werden. Weil, wenn sie das jetzt nicht schaffen, dann ist der Giri Sforza doch nicht so fest das Problem im ganzen Konstrukt. Und das setzt jetzt die Vierungsspieler vom FCB schon ein bisschen unter Druck. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was da passiert. Aber alles andere als Rang 2 kannst du sich eigentlich nicht erlauben.
Gut, gehen wir doch nach Luzern. Luzern, toll, eine tolle Mannschaft zum Zuschauen, weil es passiert immer etwas. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich in der Haut gern wäre vom Besitzer vom FC Luzern, weil die Mannschaft kann nicht verteidigen. Das kann sie nicht. Und für mich im Moment ein klarer Barrageplatzkandidat. Und zwar noch vor dem FCZ und vor Vaduz.
Ja, du sagst es richtig. Sie sind wirklich in der Defensive so schwach. Ich habe das schon letztes Jahr angesprochen, die Innenverteidiger sind wirklich, also wenn ich dem Lucas Alves zuschaue, dann wird es mir am halben schlecht, wie der zurückjoggt nach Fehler, wie der unbeweglich ist, auch taktisch zu wenig gut, also, und so einer ist Captain. Knisevic ist auch zu langsam, dann haben sie den Burch, ein grosses Talent, finde ich mit Abstand der beste Innenverteidiger. Aber eben, wenn du solche Probleme in der Defensive hast, dann ist ganz klar, dass du wirst im Abstiegskampf dabei sein.
Du hast ja vorher den FC Luzern gelobt für seine offensiv spektakuläre Spielart. Aber müssen wir jetzt als Trainer nicht die Handbremse ziehen als Fabio Celestini und sagen, okay, also jetzt brauchen wir einfach mal Punkte. Und wenn du nicht einmal Punkte holst, wenn du 3 Goal schießt in einem Match, dann wird es einfach schwierig.
Ja, eben, das sehe ich richtig. Man muss irgendeine defensive Stabilität hinbekommen. Was halt irgendwie mit dem offensiv ausgelegten Spielsystem mit so langsamen Innenverteidigern schwierig zu erreichen ist. Also, die brauchen die Unterstützung permanent vom Mittelfeld, auch von den Außenverteidigern. Da müssen 3 im Eng sein. Und wenn sie in einen Konter reinlaufen, also ein Alves und ein Knesewitsch stehen auf dem Platz, dann ja, gute Nacht.
Dominik, du hast schon etwas sagen?
Ja, ich weiss nicht, man sollte es hier auch gerade ein bisschen sehr schlecht machen, Luzern. Also,
ich finde im Fall auch, Dominik.
Sie haben für mich gewisse Qualität nach vorne. Sie können einmal zumindest Fußball spielen. Es ist auf offensiv ausgerichtete Mannschaft, aber sie haben ja gerade im März und im Februar, also so, es ist noch nicht so lange her, da haben sie an dieser Stelle relativ gelobt. Und dann haben sie den Mix besser gehabt zwischen der die Abstimmung, die Balance zwischen Defensiv und Offensiv. Und ja, es ist jetzt so, es ist jetzt nicht gerade das beste Resultat gewesen gegen die beste Phase von Luzern, aber es ist schon eine Qualität nach vorne, wo ich denke, das könnte schon länger füssen.
Es ist sehr interessant, Dominik, was du gesagt hast. Vor einem Monat hast du da gelobt für das Offensivspiel, da hast du so ein bisschen die Abstimmung besser gehabt. Es ist doch in der ganzen Willkür von der Liga, hinter IB, funktioniert immer alles in Wellenbewegungen. Du hast Luzern, die haben mal ein kleines Höhe, jetzt hast du ein Tief. Und das ist natürlich am Schluss eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Jetzt kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass Sion wird absteigen. Und jetzt wird irgendjemand von den ganzen anderen Clubs wird halt noch die Barrage bestreiten, wird die sehr wahrscheinlich überleben. Und alles ist wieder gut und alles kann wieder von vorne ab. Es ist so in sich geschlossen. Es ist so ein System, wo man sich irgendwie ein bisschen darauf verlassen kann, dass es am Schluss der Verein gleich noch gut wird. Also in Luzern, jetzt spielen sie vielleicht noch das eine oder andere Mal schlecht und dann wird es aber wieder raufgehen. Es ist bei allen Clubs genau das Gleiche. Bei Servet hat am Anfang grosse Mühe gehabt. Lugano hat ein krasses Zwischentief gehabt. St. Gallen ist schon jetzt am Schlingern. Gleicht sich alles immer wieder aus. Man kann sich so ein bisschen, am Schluss kann man sich wahrscheinlich noch darauf verlassen, dass doch was tut in die Barrage muss.
Was mir bei diesem Spiel aufgefallen ist, ist der Varol Tazar. Und zwar nicht wegen seiner tollen Weitschuss, sondern wegen seiner Reaktion nachher. Das ist so für mich der Viertliga-Kicker, der einen geilen Shoot abgelassen hat, dann geht er am Pfosten und dann ärgert er sich eine Minute lang oder tut wenigstens so. In Wirklichkeit freut er sich eigentlich, dass der Schuss nicht 10 Meter nebendurch ist. Also will ihm das jetzt nicht vorhalten, dass der normalerweise 10 Meter nebendurch geht. Dann hebt er sich die Hände vor das Gesicht und so. Und dann ist er einfach mal eine Minute in dem Spiel. Und weil mir so aufgefallen ist bei diesen Schüssen, ist man in der 86. Minute, das ist keine spielentscheidende Szene gewesen, hat aber eine können sein, ist 3-3 gestanden. Er gewinnt fast den Ball im Pressing. Also er hat fast den Pass abgefangen, aber der Ball rutscht über die Outlinie. Einwurf Basel. Varol Tazar. Hand vors Gesicht, also Hand vors, wie wenn er eine riesige Chance vergeben hat. Hand vors Gesicht, abgeschaltet, Einwurf Basel, 0 Rückwärtsbewegung. Er könnte, wenn er zurückgelaufen wäre, hätte er in den Zweikampf kommen können, konnte er nicht. 10 Sekunden später läuft er, oder nicht 10 Sekunden, 3 Sekunden später läuft der Aldo Kalulu allein aufs Goal. Und das sind für mich so Spieler, die für den FC Luzern stehen. So gegen Führen, schalalalala, und wenn es gegen Hinteren geht, uiuiui. Ui, ui.
Ja, gut zusammengefasst. Uli Forte würde das wahrscheinlich sagen, willst du noch Popcorn? Ist es ein spannender Film im Kino?
Ja, ich glaube, es ist schon entscheidend bei Luzern, wenn der Dejan Sorgic wieder zurückkommt. Also, er ist jetzt die letzten Spiele, drei Spiele, ist ja verletzt gewesen und spielt eigentlich eine sehr gute Saison. Wenn er vielleicht da vorhin ist, wäre es auch ein bisschen anders gelaufen gegen Basel. Ja, das ist für mich entscheidend. Ich glaube, es ist nicht so schwere Verletzung. Er könnte gleich mal wieder zurückkommen. Aber ja, ihn brauchen sie sicher auch noch, weil sonst fehlt nicht an das. Also, sie spielen relativ gut vor, aber ihnen fehlt dann gleich einer, der die Goal auch macht. Klar, der Schaub hat jetzt auch 8 Saison-Goal, glaube ich. Aber gleich, oder? Er als so der Torjäger hat ihnen schon extrem gut an.
Das stimmt, ja. Aber noch schnell zum Fabio Celestini. Ich finde die Mannschaften, die er trainiert, ich schaue dann immer gerne zu. Aber ist ein Trainer, wo immer sagt, man, die Schütte toll gegen Führen, aber hinten ist das Risiko halt wahnsinnig hoch. Ist das denn ein guter Trainer? Oder hat er einfach eine zu wenig gute Mannschaft? Müsste der Celestini einfach Man City übernehmen und dann sieht das super aus?
Ja, du brauchst natürlich schon schnelle Innenverteidiger für so ein System. Das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Aber es ist ein super System, ja, wenn es aufgeht.
Aber wenn du diese Spieler nicht hast und du lässt es trotzdem spielen, bist du dann ein guter Trainer?
Sicher bist du ein guter Trainer. Du bist absolut ein guter Trainer, so wie der Zeidler auch ein guter Trainer ist, weil man will Ski, den Fußballbetrieb als Unterhaltungsbetrieb verstehen und offensiv lernen laufen, auf alles Risiko aus. Ich meine, der Zeidler, was er jetzt macht, ist auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Also eben, Barrage und so weiter, vielleicht Entlassung, wer weiß, trotz langjährigem Vertrag, das hat er in Sion auch schon erlebt. Aber die Kompromisslosigkeit im Deichen und die Kompromisslosigkeit im Handeln und verschiedene Werte ist da, für die Werte vom offensiven Fußball ist da. Allein das macht sie zu guten Trainer. Unterhaltung, Spass, Freude, also unbedingt.
Ja, gebe ich dir recht, ja.
Und Abstieg, Challenge League, Budget halbiert, FC Luzern schon. Wie viele Millionen Loch haben sie bekannt? 9 Millionen bis Ende nächste Saison, die ihnen fehlen. Alles egal.
Nein, aber es ist ja schon auch jetzt, also sie sind noch nicht abgestiegen. Also jetzt warten wir mal ab. Und eben auch, was für mich auch ins Gleiche geht, auch wie beim Zeigler, auch den Mut, auch junge Spieler zu bringen. Oder? Also das ist für mich auch essentiell für einen Trainer in Super League. Oder? Also nicht nur davor reden wie der FC Basel, sondern so zu machen und den Jungen auch nicht in den einfachsten Situationen die Chance zu geben. Und Celestini hat für mich das schon x-mal bewiesen, dass er wirklich auch den Jüngsten vertraut. Und Zeidler macht das ja beispielsweise auch. Und ich bin auch da. Also das sind für mich grundsätzlich mal gute Trainer und 100-mal lieber Setter die als irgendwelche, die sich irgendwie im Fußball verwenden.
Ich finde es ein bisschen ungerecht, das gegenüber Basel, weil der Oli Guten, die haben es vorhin in der Fußballsitzung durchgehauen. Es hat also noch zwei Spieler gehabt, die älter waren als die auf dem Platz gestanden sind in Luzern. Es stimmt also nicht, dass nur die Ältesten geshootet haben. So, jetzt du, Samuel.
Ich will nur sagen, es gibt noch gewisse Gesetzmäßigkeiten im Leben, im Fußball. Und der, der etwas wagt, der, der sich etwas traut, hoffentlich wird er belohnt. Und darum unbedingt pro Celestini.
Okay. Wir sind noch unter Fußballromantiker, ich spüre es. Gut, und damit gehen wir doch auf Bern zum Meistersausen. Da habe ich gar keinen Einspieler vorbereitet. Göpp verloren. Ist euch da egal in Bern, Dominik?
Also, ja, es hat zumindest ein bisschen so gewirkt. Also, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie jemand rennend von diesem Platz ist gegangen. Es hat irgendwie auch nicht, dass irgendwie die Fahne in Bern auf Halbmast war. Es ist irgendwie so ein bisschen, zumindest in diesem Corona-Jahr, ist halt schon irgendwie nicht der gleiche Wettbewerb. Und wir haben jetzt halt auch letztes Jahr gewonnen, nach langer Zeit wieder mal. Insofern hat es schon ein bisschen für mich gedacht, die Reaktion ist schon eine gewisse Gleichgültigkeit. Natürlich hat man diesen Match als Mannschaft hätte sie sicher gerne gewonnen, aber ja, who cares? Sie werden jetzt halt wieder Meister gewinnen, einen Titel und das ist schon gut so.
Ich bin ja gottfroh auf den Young Boys, das Image von Young Boys, es bleibt noch so ein bisschen haften, das finde ich eigentlich gut.
Wirklich? Nach 4 Meistertiteln in Serie? Double
letztes Jahr? Ja, also eigentlich musst du jetzt, wenn du so überlegen bist, musst du das Double holen. Es gibt eigentlich keine Diskussion. Du kannst vielleicht in einem Wahnsinnsmatch à la FC Sion und so, kannst du ein Cup-Finale vielleicht noch verlieren, aber mindestens in einem Finale musst du kommen. Und es ist so eine Reminiszenz an die glorreiche, desaströse IB-Vergangenheit. Und das finde ich doch irgendwie
also, romantisch. Ich war am Donnerstagabend in St. Gallen. Dieser Niederlage war ja nichts für Young Boys. Also ich meine, St. Gallen war echt besser. Das spricht ja auch, also IB hat einen riesen Vorsprung in dieser Liga, aber es ist ja nicht so, dass sie jeden Match 5-0 gewinnen und jede Mannschaft an die Wand spielen. Im Gegenteil, das ist nicht mehr ganz das IB, was so schon war, aber sie sind halt sehr breit, sie sind gut, sie sind abgeklärt, sie sind auch relativ effizient. Aber es ist jetzt nicht so, also sie haben sich auch in den Spielen zuvor, sie haben sich gegen St. Gallen, sie waren auch immer eng gewesen. Und das ist doch einfach ganz eine normale Niederlage auswärts. Es hat auch nicht 4-1
müssen sein. Nein, du siehst ja nicht.
Aber sag mal, um das Finale gegen Sion zu verlieren, müsste Sion schon im Finale sein, oder?
Das haben wir jetzt sehr bewusst ausblendet. Aber es ist gut, dass du aufmerksam sehr los ist.
St. Gallen? Muss man sich um St. Gallen Sorgen machen? Es ist auch eine Mannschaft, wo man gerne zuschaut. Aber auch wahnsinnig wenig Punkte holt in dieser Saison. Eigentlich würde man sagen, nicht, oder? Also wenn man zuschaut, auch bei dem 0-2, oder, Dominik, jetzt gegen IB, das ist eine gute Mannschaft, wo man das Gefühl hat, die funktioniert eigentlich.
Denke mir auch, ja, also absolut. Ja, irgendwie war es ja auch logisch, dass sie jetzt diesen Match verlieren. Also sie gewinnen den Cup, sie haben auch den Cup auf einen Sock raufgehabt. Das ist für sie jetzt eigentlich der wichtigste Wettbewerb, oder? Weil der Weg nach Europa ist durch den Cup auch relativ kurz. Sie brauchen jetzt noch 3 Siege, dann sind sie Cup-Sieger und sie, glaube ich, sogar direkt in die Conference League, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, ein Gegner ist GC, ist Liga Täufer, also die haben natürlich dort Aussicht und das ist für mich jetzt Gefahr, auch ein bisschen bei St. Gallen. Also sehr wahrscheinlich, der Match ist am Mittwoch, ist mehr oder weniger der wieder etwa die gleiche Mannschaft, weil er hat auch nicht so viel gewechselt zwischen den zwei Matchen Donnerstag und Sonntag gegen IB. Dann ist wieder Liga, oder? Vielleicht kommt man in den Cup weiter, dann ist er wieder gleich Cup. Also das ist für mich so ein bisschen Gefahr, weil sie haben Qualität natürlich und ich sehe es jetzt da auch, nicht die Barrage gegen FC Thun, wo ja sehr wahrscheinlich in die Barrage kommen, verlieren. Aber gleich, wenn ich ein Fragezeichen habe, dann ist die Doppelbelastung und die Aussicht auf den grossen Erfolg im Club.
Also ich würde dich noch schnell korrigieren, das mache ich ungern, aber ich mache es jetzt halt. Natürlich kommt kein Schweizer Club direkt in die Conference League. Nein, wir starten alle in Qualifikationsrunde 2. Also sprich, man hat Qualifikationsrunde 2, dann haben wir Qualifikationsrunde 3 und dann haben wir Playoffs und erst dann ist man in dieser Gruppenphase.
Irgendwie gegen ein walisisches Team oder eins aus Nordirland oder so.
Ja gut, aber es wäre jetzt nicht das erste, also gegen wen sind Schweizer Club schon alles ausgeschieden? Das wäre man gar nicht.
Suduva, Mariampole.
Genau, warum jetzt das der Wallis gerade weiss.
Ja, weil ich da live vor Ort war.
Genau. Und wenn wir noch IB, also die werden jetzt Meister, das Double holen sie nicht. Da kann man ein bisschen vorausschauen, Dominik, wie wird sich die Mannschaft verändern? Geht jetzt der Insame endlich für die 100 Millionen? Oder bleibt, wird er pensioniert in Bern? Und wenn er pensioniert wird in Bern, schickt man dann den total tolle Sebaceu wieder nach Frankreich zurück, weil er dann zu teuer ist und man sich das gar nicht leisten kann und man 5 Millionen Minus gemacht hat im letzten Jahr?
Also beim Sebaceu hat man eine Kaufoption, die ist nur 2,5 Millionen etwa. Also was wenig ist nach den Leistungen, die er gezeigt in dieser Saison. Er ist jetzt auch amerikanischer Nationalspieler seit neuestem. Also die wird sicher gezogen. Dann hat man die 3 Spieler unter Vertrag. Man hat ja noch den Montero geholt aus Lausanne, einen jungen, vielversprechenden Stürmer, auch einen grossen, kräftigen Stossstürmer. Und ja, also, man hat zumindest schon angedeutet, dass man sich nicht eigentlich noch einmal den Luxus leisten mit dem Sebaceu und dem Same eine ganze Saison zu bestreiten. Also es wäre sicher gut, wenn man abnehmen würde, Finger für einen Same. Es wäre sicher auch gut für ihn, es wäre auch gut für einen Fasnacht mal zu wechseln, es wäre gut für einen Gamalo zu wechseln, für einen Ebischer. Also es wäre sicher gut, wenn die Mannschaft mal jetzt wirklich ein bisschen Umbruch erlebt. Ich meine, es sind etwa 5-6 Spieler immer noch, die bei allen 4 Titeln dabei waren. Die haben jetzt eigentlich alles erreicht. Also es wäre sicher gut für die Mannschaft, wenn es zu Wechseln bekommen im Sommer. Aber es ist auch die Frage, gibt es Abnehmer? Gibt es jemanden, der bereit ist, ein bisschen etwas zu zahlen für einen Same, für eine Fasnacht und für einen Gamalö? Und das sind sicher die Fragen, die sie werden begleiten diesen Sommer.
Also ich, das jetzt ein bisschen tönt, wie man so einen Kleber zum Mitnehmen an einen Samé macht und ihn auf die Strasse stellt. Ganz so wird es schon nicht sein.
Nein, so nicht. Und das hat auch der Christoph Speicher gesagt. Also sie werden jetzt auch nicht, weil sie jetzt 5 Millionen Verlust hatten in diesem schwierigen Jahr, sie haben sich ja ein schönes Polster vorher angeeignet. Also sie sind sicher auch nicht gezwungen, irgendwelche Spieler zu verkaufen. Aber es ist ja klar, durch Siebatschö seine Leistungen. Also, man braucht doch nicht als Super League-Club die zwei Stürme. Vor allem das Problem ist, sie können ja nicht gut zusammenspielen. Also, es macht doch keinen Sinn, wenn einer von beiden oft auf der Bank hockt. Man hat ja auch nicht immer die Belastung wie jetzt in diesem Jahr, wo man eigentlich nur englische Woche hatte, wo der Suana mehr oder weniger mit zwei Mannschaften spielen lassen. Also, das kannst du ja dann auch nicht immer machen, oder? Und insofern wäre es ja sicher sinnvoll, wenn einer von beiden geht. Und in dem Fall ist das eher der Same. Und ich glaube auch, er möchte den Wechsel sicher noch vollziehen. Aber eben, die Frage ist, findet man jemanden, wo das Paket mitbringt, für ihn, aber auch für den Club.
Aber ist das nicht ein bisschen klein gedacht? Aber der spielt doch Champions League Quali.
Ja, also das hat er übrigens auch noch. Also es kann gut sein, dass man. Das heisst ja nicht, dass man den Samen Ende Juni verkauft. Also es kann auch sein. Aber es kann auch sein, dass man da eher ein bisschen auf Zeit spielt, dass man mit ihm vielleicht noch die Champions League Quali bestreitet. Oder mit drei Stürmer halt, mit drei Stoßstürmer vorhin, wer es da immer ist. Das kann schon sein. Aber ich meine, ja, Ende August weiss man, wo man in welchem Wettbewerb dass man spielt. Und ja. Dann kann man dann schauen, ob man dann wirklich beide noch braucht, oder?
Kai?
Ja, so sinnvoll für die Mannschaft finde ich es nicht, wenn man einen Sami würde abgeben. Aber ich glaube natürlich auch, dass es, wie der Dominik sagt, wahrscheinlich so irgendeinmal wird kommen. Oder? Also ich finde auch, dass es genau die Stärke ist von IB im Moment, dass sie halt wirklich Positionen können 1-1 ersetzen, wenn mal einer ausfällt, wenn du nachher nur den Sibachö hast und der verletzt sich, was machst du denn? Dann musst du auch wieder einen aufbauen. Ich weiß nicht, wie weit der Montero schon ist oder ob man da wieder einen in der Hinterhand hat. Aber das Konzept von IB, dass man eigentlich fast ähnlich gute Spieler auf gleichen Positionen hat und nachher so einen Ausfall auch besser kann kompensieren, finde ich natürlich sehr sinnvoll, auch im Hinblick, wenn man dann wieder europäisch spielt und auch für den Cup und so und auch für die Moral von der Mannschaft ist es eigentlich gut, wenn du nicht eine ganz, ganz klare Hierarchie hast, wo einfach der um Klasse besser ist und der andere einfach hinten dran muss anstehen.
Aber du bist ja selber auch okay beim FC Basel gewesen, wo zu sehr erfolgreichen Zeit. Und ich frage mich einfach, ich tue mir jetzt mal in den Kopf so von einem Spieler wie einen Fasnacht oder wie einen Ebischer oder eben auch wie einen Samen versetzen. Oder einen Samen, letzte Saison 32 gespielt, 32 Goal, Rekord, vierfacher Schweizer Meister, Doublesieger. Ja, also jetzt bist du irgendwie 27 oder gleich 28, jetzt musst du doch noch etwas probieren. Also es gibt doch echt nicht mehr, was die Schweiz haltet. Also, und ich glaube, das würde auch dieser Mannschaft gut tun. Wieder Leute, die sich wieder ein bisschen mehr müssen beweisen müssen. Ich sage nicht, dass sie nicht hungrig waren. Ich meine, sie sind sehr konstant, das beweist ja. Und trotzdem wäre doch so ein bisschen eine Blutauffrischung, wäre gut für einen Club, wäre gut für die Spieler, eine neue Herausforderung. Und also für mich spricht
ja,
da gar nicht
dagegen. Ja, aber es kann dann halt hinten rausgehen. Also wenn du jetzt als Insame irgendwo anwechselst und nachher dort auf der Bank versuchst, irgendwo auf England gehst und nachher nicht mehr zum Spielen kommst und ja, dann verdienst du vielleicht mehr, aber bist nachher glücklicher. Ich denke es nicht. Und ich glaube auch, die Spieler sind sich im Klaren, was sie an dem Verein haben und gehen dann halt wirklich nur, wenn alles passt. Und wenn das Angebot nicht kommt, macht es für mich keinen Sinn, einen Wechsel irgendwie durchzuboxen, nur weil man das Gefühl hat, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
Also es müsste schon Fulham kommen.
Nein, eben, darum sage ich es ja auch. Also ich meine, ich habe das ja selber erlebt, dass ich nachher gewisse Sachen vielleicht bereut habe oder im Rückblick vielleicht anders gemacht.
Aber der Blick auf das Konto ist ja nicht bereut, nachher, oder? Also, weißt du, also...
Ja, aber der Blick aufs Konto macht einem... vielleicht einmal einen Tag glücklich, aber sicher nicht übers Leben raus. Ja, aber eben, ich meine, du weißt auch nicht, ob er jetzt in einem anderen Club, wenn er irgendwo anders angeht, dann am Ende von der Karriere mehr auf dem Konto hat, weil es kann auch eine Karriere zerstören, wenn man in ein Umfeld kommt, das einem nicht gut tut.
Also klar, vielleicht hat man es nicht mehr so wohl wie in Bern. Man hat hier wie der Fasnacht, man ist sicher Stammspieler, man spielt immer, man hat noch einen schönen Lohn, man hat Aussicht auf europäische Spiele und auf einen Titel. Und trotzdem, ich meine, wenn man noch einmal weiterkommen will, und die Frage muss man sich doch stellen, dann muss man sich doch auch einer neuen Herausforderung stellen, was dann wieder sehr gut für einen selber kann sein. Ich meine, dann kannst du dich noch einmal weiterentwickeln. Logisch wird man vielleicht hier so ein bisschen besser, aber also sind wir ehrlich, die Durchschnittlichkeit in der Super League, die ist halt auch wirklich Gift für die IB-Mannschaft, weil innen fällt doch ein Gegner, wo sie sich dran messen können, wo die Spieler auch dran wachsen können. Die engen Spiele, irgendwie nicht, dass schon im April 20 Punkte Vorsprung sind, sondern dass es da noch einmal um etwas geht. Und ich glaube, es würde x Spieler, wo man jetzt sagt, ja, die sind vielleicht so ein bisschen durchschnittlich, die sehe ich nicht. Und dann würden sie vielleicht auch Wechsel machen, dann würde man plötzlich sagen, oh wow, das ist eigentlich ein guter Fußball, der ist eigentlich super und der tut sich jetzt gut entwickeln in der Bundesliga.
Beispiel Steffen hat da natürlich etwas. Er hat es gewagt, er hat sich aufgeschafft. Ja.
Also das heisst, der Dominik sagt, allen IB-Spielern ab zum FCB. So habe ich es jetzt begriffen.
Nein, ist ja irgendwo.
Das ist doch um Renato Steffen sein grosser Schritt gewesen, oder nicht?
Von Bern ja, aber jetzt halt schon. Nein, jetzt also, schon beim Liga-Krösus, oder?
Was also, ja Basel dänisch war, ist jetzt IB, der Liga-Krösus. Genau, Kai hat es richtig gesagt. Genau.
Wir sind schon wieder bei einer Stunde angekommen. Und völlig überraschenderweise ist ein Spiel nicht besprochen worden: Lugano gegen Lausanne. Wer es nicht gesehen hat, hat, glaube ich, 90 Minuten von seinem Leben besser verbracht, 1-0, klassischer Lugano-Match.
Also ich muss sagen, ja, ich habe die zweite Halbzeit geschaut, aus reinem Eigeninteresse, weil ich habe darauf gehofft, dass es einen Sieger gibt. Es war mir eigentlich egal gewesen, wer, weil sobald es jemand gewonnen hat, haben wir gewusst, gut, IBE kann noch nicht Meister werden und wir müssen jetzt nicht noch die Meisterbeilage wirklich finalisieren in der letzten Stunde und letzten Tag.
Die Druckplatten in die Druckerei schleppen.
Genau, ich war wirklich nervös in der Schlussphase, wo Lugano geführt hat. Ich hatte kurz der hat irgendwie Lausanne Innenpfosten gehabt und dann schon gedacht, nein, es kommt nicht gut, die sind nur noch hinten reingestanden. Und dann noch irgendwie in der 84. Minute den Kopfball vom aufgerückten Lausanne-Goli, wo ja, das hätten wir alle auch gemacht. Gut, ich wäre auch nicht hergekommen mit meiner Körpergrosse, aber gleich. Und dann geht der daneben, es war grossartig, dann habe ich wirklich gerade das Bier aufgemacht und habe mich gefreut. Also ich habe auch wirklich eine spezielle Verbindung zu diesem Match.
Also mit dem Bild von dem Ball, der dir über den Scheitel rutscht, steige ich in die Woche ein und ich entlasse euch alle mit einem hoffnungsvollen Lied für alle Walliser, die mitleiden. Vom Vincent Barbon, «Allez Sion» aus dem Jahr 2015. Ich habe
oh nein!
Was ist?
Ja, ein bisschen wehmüt.
Ja, findest du schlimm, oder wie?
Ja, ich muss jetzt schauen, was in mir auslöst.
Okay, du kannst, genau, schau du doch mal, was das in dir auslöst. Und kannst du dir dann das nächste Mal erzählen, was es in dir ausgelöst hat. Macht's gut und wir kommen in einer Woche wieder. Bis dann, ciao zusammen.
13 étoiles au drapeau, qui sont toute notre fierté. Faut garder le mordant et avancer pour jouer. Dis-toi qu'à l'extérieur, on va t'accompagner. Donne-nous la victoire, Valaisanne pour fêter. Allez Sion, allez Sion, fais vibrer, chanter, mets le feu à tourbillon. Allez Sion, allez Sion, le Valais tout entier ne laissera jamais tomber.